Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Ich bin wieder Florian und ich bin auch heute wieder auf der Suche nach modernen Arbeitsformen, wie wir die Welt der Organisationen da draußen ein bisschen besser gestalten können. Und ja, was in der Zukunft passiert, das ist heute das Thema der Folge. Ich habe die Susanne dabei, die forscht nämlich unter anderem daran, welche Trends da draußen gerade aktiv sind, was sich Firmen beschäftigen sollten. Da steht natürlich auch das Wort New Work mit drin. Sie hat 10 Trendthemen analysiert, die für 2025 relevant sind. Das macht sie schon seit ein paar Jahren. Das heißt, wir werden auch so ein bisschen gucken, wie die Arbeitswelt sich vor allem während Corona und auch davor bis heute 2024 verändert hat. Ich freue mich auf jeden Fall, mit ihr darüber jetzt zu diskutieren. Aber erstmal recht herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Florian. Ich freue mich sehr.
Sehr gerne. Stell dich doch mal unseren ZuhörerInnen da draußen ein bisschen vor.
Ja, Susanne Bussard. Ich hatte das Vergnügen, schon 13 Geschäftsführungen, Geschäftsleitungen zu machen, vornehmlich für große deutsche Digitalagenturen, aber auch IT-Unternehmen und Medienunternehmen, auch für die FAZ, die kennt man dann. Aber für viele von euch, Digitalagenturen wie eine Syzygy oder UDG, als sie die größte deutsche Digitalagentur war. Ich hatte genauso eine Phase, wo ich Startups gegründet habe, hatte auch mit Apple ein Startup an der Westküste, habe ein Buch geschrieben zum Arbeitsplatz der Zukunft. Ja, und bringe in jedem Jahr die Future Work Trends raus, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Im wirklichen Leben begleite ich Unternehmen, Teams und Persönlichkeiten und versuche sie gemeinsam mit mir auf die nächste Evolutionsstufe zu bringen, zu Themen wie Change, digitale Transformation, Unternehmenskultur und natürlich New Work.
Ja, dann bin ich da auf die Antwort sehr, sehr gespannt, was für dich moderne Arbeitsformen überhaupt bedeuten. Jetzt hast du ja Startups erlebt, jetzt hast du große Corporates erlebt, du warst in der Geschäftsführung, du hast selber gegründet. Was macht für dich modernes Arbeiten aus? Du hast jetzt schon so viel gesehen, vor allem auch nicht nur in Deutschland, sondern ja auch in den USA. Wie denkst du, tickt die Welt?
Ich finde zum einen diesen Vokabel New Work ganz, ganz furchtbar, weil es sehr viel Interpretation zulässt zwischen der Haltung zu New Work und wirklich dem Buzzword. Für mich ist Modern Work gutes, neues Arbeiten sehr individuell. Ich beschäftige mich viel auch mit gesellschaftlichen Veränderungen und da sind wir schon lange auf dem Weg zu mehr Individualität. Und deswegen glaube ich, dass gutes Arbeiten für jeden was anderes ist. Ich bin aber auch noch so ein bisschen geprägt. Ich bin enfant terrible. Meine Eltern würden sagen, das warst du schon immer. Gemeint ist aber die New Work-Organisation, eine der ältesten, die wir in Deutschland haben, die sich wirklich um die Haltung kümmert. Und dort durfte ich auch noch den Friedhof Bergmann persönlich kennenlernen. Und das war sehr beeindruckend für mich, dieses wirklich, wirklich Wollen. Wenn man das von ihm hört, ist es nochmal irgendwie anders. Und ja, gepaart damit diese individueller werdende Welt und die ja doch ganz verschiedenen Perspektiven auf Arbeit. Daraus muss ich, glaube ich, für jeden persönlich so das Modern Work ergeben.
Ja, du bist jetzt auch so ein bisschen skeptisch bei diesem Begriff New Work. Ich verwende ihn ja auch eher sehr ungern. Meine ZuhörerInnen da draußen werden es wissen, dass ich lieber deswegen über moderne Arbeitsformen spreche, weil es mir darum geht, den Menschen und die Organisationen in Einklang zu bringen. New Work, gerade in den Medien, wird ja sehr häufig einfach auf das ich-bezogene Medium sehr stark runtergebrochen. Ich will meine 4-Tage-Woche, ich will meine Work-Life-Balance haben und so weiter. Du hast jetzt auch schon so leicht angeteasert im Unterton, dass das so ein Thema ist. Wenn du jetzt so auch gerade an Friedhof Bergmann so denkst, machen wir was falsch? Verstehen wir New Work falsch in den Organisationen oder auch unter uns Menschen, dass wir das einfach nicht richtig verstehen? Tun die Medien das auch noch falsch aufbauschen? Wie ist so ein bisschen so dein State of the Art zum Thema New Work? Also ist das gescheitert, deiner Meinung nach, und müssen wir uns einfach an der Stelle so ein bisschen neu erfinden? Oder haben wir es einfach nur noch nicht richtig verstanden und in der breiten Masse sozusagen ja verinnerlicht?
Naja, wir haben den Begriff sehr inflationär genutzt. Ich finde, so ein bisschen haben wir ihn genutzt wie Greenwashing. Also jeder versucht irgendwie New Work auf den Fahnen zu haben. Ich denke auch, es ist ganz, ganz schwierig zu sagen, was ist New Work? Ich habe es eben schon mal angesprochen. Ich glaube, es ist sehr wie individuell. Es hängt an der Company, es hängt an den Menschen, die ich an Bord habe. Und nein, ich glaube nicht, dass wir was falsch machen. Ich bin aber froh, wenn wir überhaupt was machen, weil das ist immer so das Problem. Ne? Wir diskutieren auch weltweit über German Angst und ja, einfach mal machen, auch Fehler machen, nach vorne gehen. Und ich glaube, es kann nie richtig oder falsch sein, sondern es muss halt passend sein. Und an New Work überhaupt mal zu arbeiten oder an gutem neuen Arbeiten oder nenn es an Weiterentwicklung der Arbeit, Das ist das Wichtigste dabei, weil sonst machen wir keine Fortschritte und wir sind in einer Welt, die sich permanent wandelt. Also ist auch klar, dass Gesellschaft sich verändert, dass Arbeit sich verändert, wir verändern uns. Haben wir alle gelernt.
Du bist ja auch ganz viel in der Beratung aktiv und das ist etwas, was die Geschäftsführung vor allem ungern hören will, wenn du jetzt zu denen kommst und sagst so, ich weiß nicht, wo wir rauskommen, das müssen wir arbeiten. Ihr seid unique, es wird alles nachher so sein, wie ihr das braucht und wir stimmen eure Organisation so ab, wie ihr den Markt bedienen müsst, wie die Menschen da drin sind bei euch. Das ist etwas, was man ja auch als Wert immer sehr schwer verkauft bekommt, gerade wenn man in der Beratung aktiv ist. Ich sag so, ich weiß nicht, wo wir hingehen, aber ich kann dir sagen, wie der Weg vielleicht dahin aussieht, was wir machen müssen, um vielleicht Antworten zu finden. Was man ja heutzutage, und das ist ja auch gerade in Deutschland so, sehr häufig haben will, ich will Best Practices haben, ich will einen Ansatz haben, ich will irgendein Framework haben, ich will irgendwas über meine Organisation drüberlegen können, damit es besser wird, damit ich mein New Work mache. Ich will mich an irgendwas Bestimmten festhalten können. Und das merke ich immer wieder, dass die Organisationen sich da sehr schwer tun mit dieser Ungewissheit, dass ich nicht weiß, wo ich eigentlich herauskomme. Das ist das eine. Und das zweite ist, diesen Invest auch zu treiben, sich selbst auch zu erkunden, auszuprobieren und dann auch das Richtige zu tun und auch zu verstehen, dass ich nicht beim Nachbarn abgucken kann. Ist das auch so etwas, was du regelmäßig merkst oder erfährst?
Ja, erfahre ich genau so. Hat damit zu tun, dass wir halt heute nicht mehr über Projekte sprechen, sondern eher über Prozesse. Das heißt, ich komme ja gar nicht irgendwo an, sondern es ist ja ein permanentes Weiterentwickeln. Das heißt also, früher hat man ein Projekt bekommen, ne, für das man gepitcht hat, hat ein Angebot abgegeben, hat es abgeschlossen, hat die Rechnung gestellt. Heute sind wir in iterativen Zyklen unterwegs. Wir wissen heute noch nicht so genau, was ist denn wirklich das Ziel von morgen. Die Welt ändert sich so schnell. Und ich glaube, damit haben viele Menschen eher ein Thema, zu sagen, naja, wir werden ja nie fertig. Also das macht, glaube ich, einigen wirklich auch Angst. Und dann finde ich, wir sind ja in so einem permanenten Change-Prozess, ne? Ob wir nach außen schauen, wie sich die Welt außen verändert, ob wir das sind, ob das im Unternehmen, in der Organisation stattfindet. Und man sagt, 60% eines Change-Prozesses sind Kommunikation. Und daran hängt es fast immer. In sämtlicher meiner Beratungsprojekte kommuniziere ich wirklich Tag und Nacht, versucht Leuten Transparenz zu schaffen, nehmt sie durch den Prozess mit, lebt es ihnen vor. Also Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Und das unterschätzen ganz, ganz viele.
Ja, würde ich auch total unterstreichen. Das ist so schwierig, diese ganzen Gedanken, die vor allem ja auch die Führungskräfte haben in den Organisationen. Und man muss ja auch fairerweise sagen, gerade die GesellschafterInnen und die Geschäftsführung, denen gehört halt der Laden. Und das sind halt die Ersten, die zumindest die Gedanken irgendwie teilen sollten. Und auch das kommt teilweise schon gar nicht richtig an. Und natürlich ist es da schwer, sich auch irgendwie festzuhalten. Und gerade in diesen unsicheren Zeiten auch nochmal super schwierig dann da, auch immer die richtigen Wege zu finden. Und klar, wenn ich auch gar nicht weiß, wo das Ziel ist oder es vielleicht auch gar nie ein Ende gibt, dann ist es nochmal schwieriger, wenn ich immer auf der Reise bin, das vielleicht auch dann am Ende des Tages dann mitzugehen. Aber du bist ja eh ganz, ganz tief drin. Du forschst an der Arbeit und guckst, was sind gerade Trends, womit sollten sich die Organisationen beschäftigen. Du hast es eben schon so leicht angeteasert aus deiner Vergangenheit heraus. Aber warum, vielleicht nochmal so ein bisschen, warum machst du diese Future Work Trends? Seit wann machst du die und warum machst du die?
Die Trends selbst mache ich schon viele, viele Jahre, aber egal, wohin ich zurückdenke, mich hat schon als Kind immer Science Fiction interessiert. Ich wollte schon immer in die Zukunft schauen. Ich glaube, das hat mir mein Vater so mitgegeben. Ich habe mich sehr früh auch mit Zukunftsinstitut, Trendthemen und so weiter beschäftigt. Dadurch, dass wir mit Apple diese Company in den USA hatten, war die ganze Familie auch so gepolt. Wir haben damals Apps für Kinder gemacht. War eine Company, die ich mit meinem Ex-Mann gegründet habe. Die Kinder waren damals genau in dem Alter, diese Apps auch zu benutzen. Also wir haben iPad-Apps für Kinder produziert, bevor das iPad überhaupt in Deutschland auf dem Markt war. Also will sagen, ich war in diesen Tech-Geschichten immer schon gerne vorne, habe ja auch Digitalagenturen und IT-Unternehmen mitgeleitet und das fand ich spannend. Klar ist, dass ich natürlich keine Wissenschaftlerin bin, ne? Also ich mache keine eigenen Studien und so weiter, sondern ich trage ja in diesen Trends zusammen, was mir so über den Weg läuft. Also ich nehme viel teil an Konferenzen. Ich bin mittlerweile mit einigen sogar befreundet, mit Leuten, die in die Zukunft forschen, mit Trendscouts von großen Unternehmen, die sich damit beschäftigen. Aber mir ist auch wichtig, dass ich jetzt keine Trends so in den Markt bringe, die ja über die nächsten 10 Jahre sprechen, sondern ich möchte natürlich, dass das alles Themen sind, die Unternehmen oder Menschen auch umsetzen können. Das heißt also, ich schaue auch immer so in meiner Bubble, was machen denn die Unternehmen gerade? Wo gehen denn gerade die hin, die was Spannendes machen? Also es heißt wirklich in den Trends nicht, macht das in 10 Jahren, sondern das sind Dinge, die könnt ihr jetzt einfach konstruktiv anpacken, um euer Business effizienter, eure Mitarbeiter glücklicher zu machen und so weiter.
Okay, das heißt, es kommt auf jeden Fall viel aus deinen Erfahrungen, viel aus dem Bauchgefühl heraus. Du hast jetzt nicht irgendwie 10.000 Leute befragt und dann haben die gesagt, das ist jetzt das Trendthema, sondern das ist das, was du siehst, wo du denkst, hey, das sind vor allem auch Themen, wo die Organisationen sich jetzt mit beschäftigen müssten oder sollten, deiner Meinung nach, was jetzt nicht automatisch heißt, dass sie es tun. Also es ist kein Blick in die Vergangenheit herein.
Genau. Ich spreche ja auch viel und da nehme ich immer so eine Wolke mit. Finde ich auch ganz interessant. Weil New Work ist ja so ein Thema, ne? Wir haben gerade das Thema KI ist riesengroß, Führung, ja. Ich spreche ja auf eurer Konferenz in 2 Tagen sozusagen oder 3 Tagen. Leadership ganz groß, Agilität. Wir sprechen in Deutschland immer noch über Digitalisierung. Wir sprechen immer über Transformation. Wir reden aber auch über Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht sogar Spiritualität, wenn man es so nennen will, von Meditation, von Achtsamkeit bis hin wirklich zu den harten Fakten. Will sagen, es gibt so viele Themen, die sich da gegenseitig beeinflussen. Das ist hochspannend. Und daraus wirkliche Trends rauszuziehen, die für mich dazu führen, dass die Menschen, die es lesen, auch sagen können, daraus leite ich jetzt ab, ich mache jetzt genau das und das. Und das wäre mir, da würde ich mich sehr freuen, wenn das klappt.
Das klappt bestimmt. Wir reden ja jetzt auch drüber. Dann lass uns mal drüber sprechen, was in der Vergangenheit war und dann sprechen wir mal drüber, was auf dieser Liste der deiner 10 Punkte auch drinsteht. Jetzt mal vielleicht mal so die letzten 3, 4, 5 Jahre uns angucken. Was stand da so drauf und was hat sich so grundlegend in deinen Erkenntnissen verändert?
Ja, spannende Frage. Ich hätte fast gesagt, es hat sich alles und nichts verändert. Ne? Nichts im Sinne von, es sind immer noch die Menschen, um die es geht, im Mittelpunkt. Wenn wir aber mal zurückschauen, was Corona mit uns gemacht hat, ne? Davor habe ich zum Beispiel Firmen beraten oder begleitet, die hätten sich niemals vorstellen können, plötzlich nur noch Zoom und Teammeetings zu machen. Die hätten sich niemals vorstellen können, dass ihre Mitarbeiter aus dem Homeoffice oder beim mobilen Arbeiten ihre Tätigkeit fortführen können. Da ist unglaublich viel passiert, da ist auch unglaublich viel Mindset-Change passiert, aber diese Geschwindigkeit und die Menge, die Komplexität, die damit auch einherging, hat vielen auch zu schaffen gemacht. Ne? Also ich schreibe ja immer auch über Randthemen, mentale Gesundheit, ja, immer schwieriger geworden. Also da gibt es ganz, ganz viele Randthemen, die man da beleuchten müsste. Was man feststellen kann, ist, dass es einige Themen gibt, die sich durchziehen, wie KI, wie Nachhaltigkeit, wie New Work, und die aber immer in verschiedener Dimension in diesen Themen vorkommen. Ja? Also wir hatten, um mal zurückzuschauen, wir haben 22, 23 ging es auch eher mal um so Dinge wie das Catering unsere Meetings toller macht, ne? So Kleinigkeiten. Und damals hießen die Trends auch noch Future Workplace Trends. Zeigt auch, glaube ich, ganz deutlich, jetzt heißen sie Future Work Trends, die Komplexität und die Flughöhe werden höher. Das merkt man und man merkt es auch, finde ich, in dem gesellschaftlichen Shift, ne? Wir werden tendenziell leider auch oberflächlicher, wir werden individueller. Und Themen im vorletzten Jahr wie Slow Work, das war mal ein Thema, wo man gedacht hat, okay, es geht alles langsamer. Wir haben gemerkt, bei den Behörden ging alles langsamer und so weiter. Hat sich in einem Jahr mal sehr stark durchgesetzt, ging aber dann wieder zurück. Und seit letztem Jahr geht es so mehr wieder so dieses Schlag auf Schlag, mehr Flexibilität, mehr Individualisierung, mehr Geschwindigkeit. Genau, das ist vielleicht so der Weg, den man sieht. Genau.
Könnte ich sehr, sehr gut unterstreichen, so vom Bauchgefühl her. Ich glaube, dass gerade während der Hybrid-Work-Phase, nenne ich es mal, die Organisationen sehr viel gelernt haben, teilweise in sehr starken Ausnahmesituationen waren, Teams sich auch sehr stark zurechtgefunden haben und wir auch immer so hin und her geschwankt sind zwischen maximaler Beforderung und maximaler Performance. Das war so gefühlt, gab es nichts dazwischen, was Teams irgendwie hatten. Entweder waren sie super produktiv und haben richtig was weggearbeitet, weil sie irgendwie einen Arbeitsmodus gefunden haben und sich auf die wichtigen Kernelemente fokussiert haben. Und dann gab es diesen Punkt, maximale Überforderung, es ist gerade viel zu viel, ich weiß gar nicht, wie ich das handeln soll. Tausend Randthemen, die es früher halt so nicht gab, wo man einfach im Büro saß und man gefühlt so am Band saß und einfach gearbeitet hat. Jetzt kam plötzlich halt, okay, Technikprobleme, Hybrid-Work, unterschiedliche Arbeitszeiten. Der eine arbeitet nur morgens, der andere nachmittags. Dann haben die ersten angefangen, eine 4-Tage-Woche zu wechseln. Auf einmal war es komplizierter, irgendwie Teamtage zu finden, weil der eine arbeitet montags, der andere hat Mittwoch seinen freien Tag, der andere Freitag. Zack, bleiben nur noch 2 Tage übrig und Dienstag ist der eine immer beim Kunden. Und so fängt es an. Und so wird es irgendwie kompliziert, dass man selbst so einfache Dinge wie einfach nur mal miteinander zu reden schon gar nicht mehr irgendwie sinnvoll in den Arbeitsalltag integrieren konnte. Und da habe ich gemerkt, dass Teams auch sehr stark am Struggeln einfach waren und gemerkt haben, wir kommen einfach gar nicht mehr in so einen richtig krassen Produktivitätsmodus rein, sondern wir sind immer irgendwie so am Organisieren, immer irgendwie was versuchen zu optimieren, immer irgendwie so ja, Dinge aufzuarbeiten, die irgendwie uns gerade sozusagen von der operativen Arbeit eigentlich wirklich abhalten. Und ich glaube, das spiegelt sich auch so ein bisschen in dem, was du gesagt hast, dann auch so wieder, dass Organisationen da einfach teilweise die Teams ein bisschen im Stich gelassen haben, teilweise aber auch nicht wussten, wie sie es handeln sollten oder einfach auch gelassen haben und auch sagen, vielleicht mal das, mal jenes. Und wie du es auch schon gesagt hast, mit der Transformation, wir stecken da so ein bisschen drin, aber wir wissen eigentlich nicht so 100% wohin, weil es ja auch kein Ende so wirklich gibt, sondern wir eigentlich in so einem Dauerprozess sind. Und dass der Zielzustand eigentlich dieser Dauerprozess ist, das haben, glaube ich, viele noch nicht so wirklich verstanden und auch noch nicht so dran gearbeitet, dass dieser Dauerprozess, dieser Transformation, damit meine ich gar nicht, dass man sich ständig verändern muss des Veränderungswillens, sondern dass es ja einfach auch immer Dinge gibt, die sich irgendwie verändern. Und wenn es ein externer Einfluss ist, der irgendwie auf einen zukommt oder eine Technikkomponente, die sich verändert etc., dass man da eben dran arbeiten muss mit den Organisationen oder mit den Teams vor allem. Also wenn man es mal runterbricht auf die kleinste Einheit, dann bin ich beim Team in einer Organisation und da kann sich ja auch viel ändern. Wenn da 3 Leute, weiß ich nicht, eine Babypause machen wollen oder nur noch 4 Tage oder 3 Tage arbeiten, dann verändert es die Dynamik des Teams und dann muss ich darauf in irgendeiner Form reagieren. Und das merke ich zumindest in Organisationen, die ich da nicht ganz so einfach mit tun.
Kann ich voll unterschreiben. Also ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Wir selbst verwandeln uns ja auch ständig, ne? Und damit umzugehen, dass wir eben nicht mehr dieses eine Ziel haben, sondern dass wir vielleicht eine Vision haben und dann in Smart Steps weitergehen, entspricht ja auch der agilen Vorgehensweise, ne? Und für die Menschen selbst, also selbst wenn ich Geschäftsführer innerhalb ihrer Organisation begleite, da stecken ja immer Menschen dahinter, ne? Und man merkt dieses, ja, an sich selbst arbeiten, nie satt zu sein, das ist schon spannend. Und ich glaube, also mir macht es ganz, ganz viel Spaß, so Lego Serious Play, jetzt habe ich Playmobil Plus mir letzte Woche mal angeschaut, ich bin auch Scrum Master, ich beschäftige mich in Kursen mit nochmal mehr mit Agile Leadership. Dieses, will sagen, dieses lebenslange Lernen ist, glaube ich, für uns ganz, ganz wichtig. Und die Transformation hinzubekommen, dass es den Menschen auch Spaß macht, ne? Dass es nicht das ist, was man tun muss, das würde uns, glaube ich, allen sehr, sehr weiterhelfen.
Ja, das sind wir auch Stellen dieser Wirksamkeit, kann ich wirklich Dinge verändern, kann ich wirklich auch produktiv arbeiten und das klingt immer so, der Mensch muss das machen, was er wirklich, wirklich will und das klingt immer so, auch so ein bisschen so, oh, das war ganz schön schwer herzustellen, dass jemand seinen Traumjob hat. Dabei geht's gar nicht darum, irgendwie den Traumjob jedem einzelnen Person zu erfüllen, sondern es geht darum, dass die Person in dem Job so wirksam sein kann, dass sie einfach happy ist, weil sie denkt, dass sie was verändert, dass sie etwas Gutes tut, dass sie vielleicht den Kunden da draußen, weiß ich nicht, medizinisch Produkt herstellt oder eine Dienstleistung erbringt, mit dem die happy sind und auch diese Auswirkung sozusagen sieht und auch diese, sagen wir mal, so viel Mitbestimmungsmöglichkeit in dieser Ausführung, dieser operativen Tätigkeit hat, dass sie auch Dinge beeinflussen kann, dass die Kunden happy sind. Und da geht es, glaube ich, den meisten auch drum. Natürlich ist es schön, wenn ich irgendwie meinen Traumjob haben kann sagen, hey, ich will Profifußballer sein, ich will, weiß ich nicht, Rennfahrer sein und kann mir das irgendwie ermöglichen. Das ist alles wunderschön, wenn ich sage, hey, ich kann mir diesen Traum irgendwie erfüllen. Aber ich glaube, in der breiten Masse geht es wirklich nur darum, einfach den Job, den ich auch natürlich in irgendeiner Form gerne machen möchte, in der Branche, die ich auch gerne sein möchte, auch so wirksam und dann auch nur unter schönen Arbeitsbedingungen und nicht irgendwie, weiß ich nicht, mit Knebelverträgen, Mindestlohn und sonstigen Themen dann auch ausführen kann.
Ja, genau so ist es. Und hinzu kommt, dass es ja für jeden was anderes bedeutet, ne? Und für jeden auch in all seinen Lebensphasen was anderes bedeutet, ne? Also wenn ich Single bin, ja, dann habe ich vielleicht super, super viel Spaß am Arbeiten, arbeite nächtelang und so weiter. Wenn ich kleine Kinder habe, dann habe ich da vielleicht schon ein Thema mit, ne? Muss gegebenenfalls auch organisieren. Dann gibt es wieder so eine Phase im Leben, wo die Kinder größer werden, wo man nochmal richtig Gas gibt. Dann gibt es die Phase, wo man sich vielleicht auch um kranke Eltern kümmern muss. Ja, und das immer auch gebundelt mit, was will ich denn wirklich? Geht es um Geld oder geht es um Freiraum oder geht es um Freizeit? Worum geht's? Dann ist jeder vielleicht noch ein anderer Arbeitstyp. Die Branche ist anders. Also das ist einfach mega individuell, um zu sagen über Deutschland, ja, die 4-Tage-Woche ist jetzt super. Nein, ich glaube nicht, dass die für jeden super ist. Genauso wie nicht jeder sehr gerne im Homeoffice arbeiten möchte, ja, oder 5 Tage wieder in die Firma kommen möchte. Und das macht's, da muss man mal auch mal die Arbeitgeber in Schutz nehmen. Das macht's nicht immer leicht, ne? Da bin ich bei einem meiner Lieblingsthemen. Ich glaube nicht, dass Menschen in Schubladen gepresst werden dürfen. Ne? Wir sprechen immer über die Generationen. Da werde ich manchmal auch so ein bisschen hingedrängt. Aber ich finde, es geht um die individuellen Menschen. Ja? Also mein Mitgeschäftsführer bei der FAZ, der war gleichzeitig CDO, der hing immer bei Microsoft und Apple im Valley rum. Der war super digital. Und rund um meine Jungs, also meine Söhne sind 22 und 24, die sind super, super digital. Aber da gibt es genauso Mädels, die sagen, nee, Social Media, weiß nicht und ach ja, gerne einen tollen Mann kennenlernen. Ist jetzt ein bisschen überspitzt, ne? Aber ich glaube, dass dieses in Schubladen passen einfach nicht mehr funktioniert.
Nein, ich glaube auch, diese Individualität auch zu leben und auch anzubieten als Arbeitgeber und eine 4-Tage-Woche kann eine schöne Sache sein für einzelne Menschen. Ich glaube auch nicht, dass sie pauschal irgendwie die Antwort auf alles ist oder zu sagen, hey, ich sag alle ins Homeoffice, nur Hybrid, nur das. Das ist halt auch wieder so verpauschalisiert über alle hinweggesteuert. Das merkt man jetzt auch gerade wieder in aktuellen Fällen, wer die letzten Tage ein bisschen Zeitung gelesen hat. Der wird merken, wer jetzt gerade wieder in Deutschland ausgerufen hat, wo Regeln erlassen wurden, dass Leute ins Büro kommen sollen. Das ist jetzt ein großer Versandhändler und eine große Bank hat das jetzt gerade in Deutschland angekündigt hat, wo man sich auch fragen muss, hey, warum? Ihr habt überhaupt gar nicht die Leute wirklich gefragt, sondern gerade heute Morgen habe ich es im Handelsblatt-Podcast gehört, dass da wohl, angeblich bei der einen Firma im Internet auch sehr viel Unmut gab zu der Regel, wo ich mich auch frage, woher kommen diese Regeln? Habt ihr mal gefragt, ob die Leute wirklich so besser arbeiten können? Also schon, wahrscheinlich nicht, weil sonst würde es den Unmut irgendwie nicht geben. Und dann wird auch noch eine Ausdifferenzierung zwischen Führungskräften und den Mitarbeitenden gemacht, wo ich mir denke, herzlichen Glückwunsch, dass die Führungskraft vor Ort ist, aber das Team am Ende des Tages nicht. Also bringt irgendwie auch niemanden etwas. Also da weiß ich auch manchmal nicht, ob die Unternehmen einfach vielleicht auch nicht die richtigen Antworten darauf haben oder vielleicht das Vertrauen so ein bisschen verloren haben in die Systeme oder die Systeme nicht richtig verstanden haben. Das weiß ich nicht. Vielleicht helfen da die Trends so ein bisschen, dass wir gucken können, woran die Firmen arbeiten sollen. Ein Punkt ist nämlich das Thema Räume. Lass uns mal über diese 10 Punkte sprechen. Lass uns doch mal alle gerade einmal auflisten, dass wir wissen, okay, was gibt es und dann vielleicht in 1, 2 davon auch ein bisschen tiefer einsteigen. Möchtest du sie gerne vorstellen?
Ja, dann würde ich kurz auch auf meine Liste gucken, dass ich keinen vergesse. Ich würde es ganz, ganz kurz machen, weil es sind 10 Stück und dann kannst du mir sagen, worüber wir gerne sprechen könnten. Also der erste Trend heißt magnetische Räume, ist für mich einer der spannendsten Trends im Moment, weil der dafür sorgt, dass wir die Werte, die Ästhetik und die Funktionalität in Räumen zusammenbringen. Das heißt, sie sind nicht nur Arbeitsort, sondern sie sind auch sozialer Ort. Trend 2 ist der Mensch im Brennpunkt. Wir sprechen schon ganz lange darüber, dass er im Mittelpunkt stehen muss. Jetzt wird eigentlich noch mal individueller. Wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, ist ja die Entwicklung. Es wird noch genauer individueller hingeguckt, was möchte der verdienen, was braucht der, was will der erreichen, also immer persönlicher werdend. Dann haben wir zum Glück weiterhin das große Thema Mental Health und Wohlbefinden. Bedeutet auch, dass es nicht mehr wie früher sein kann, dass ich meinen Akku sozusagen im Unternehmen leer fahre, sondern idealerweise, wie du eben auch schön beschrieben hast, dass mir der Job so viel Spaß macht, dass ich eigentlich mit aufgeladenem Akku auch abends nach Hause gehen kann. Ne? Und das war ja früher so ein bisschen anders. Also wenn du dich erholen willst, wir brauchen keine Napping Rooms, dann buch dir am Wochenende ein Wellnesshotel, ne? Dann haben wir noch ein schönes Thema Workation, auch spannend. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren damit, wie digitale Nomaden arbeiten, welche Coworkings überall in der Welt gibt. Dazu habe ich auch viele besucht und interessant, dass dort, also auf Mallorca zum Beispiel, mehr Festangestellte als digitale Nomaden rumhängen, hätte ich fast gesagt. Auch eine Möglichkeit natürlich, sich selbst weiterzuentwickeln, also auch wieder hier diesem Übertrend hin zu, oder Megatrend, muss man glaube ich sagen, hin zu Individualität geschuldet. Dann haben wir das große Thema New Work, was ich bezeichnet habe als New New Work. Also wie geht es in dieser Strömung weiter? Da haben wir jetzt eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Das entwickelt sich weiter, aber auch sehr ambivalent. Wird zum einen mehr Strömung, zum anderen bekommt es aber auch so einen Gegentrend, weil Leute sagen, wie du eingangs gestartet bist, haben wir überhaupt das erreicht, was wir damit wollen. Sechster Punkt ist das Thema KI. Für mich im Moment fast das spannendste Thema. Ich habe vor ein paar Tagen bei einer großen KI-Konferenz einen Vortrag darüber gehalten, wie KI mit Arbeitsplatz zusammenspielt. Und das ist sehr, sehr spannend. Da geht es ganz dolle darum, wie kann ich Ängste nehmen, wie kann ich KI als Werkzeug nutzen, auch in KI-gestützter Führung und so weiter. Also hochspannend. Dann gibt es noch das Thema Upskilling und Reskilling. Ich habe es eben so ein bisschen angeschnitten. Dieses lebenslange Lernen kam immer mal wieder in Wellen so in den Markt. Und gerade jetzt, wo KI ja verschiedene Aufgaben übernimmt, also eher die automatisierbaren Aufgaben, haben wir zum einen die Nachfrage nach KI-Know-how, also zu wissen, was passiert da. Zum anderen aber auch, und das finde ich hochspannend, zu sagen, da, genau das, was KI eben nicht kann, Empathie, Kreativität, Menschlichkeit, das weiter nach vorne zu bringen. Und da sieht man ganz deutlich einen Trend. Was ich so ein bisschen nicht mehr hören kann, ist das Nachhaltigkeitsthema. Das ist seit 3 oder sogar 4 Jahren jetzt schon in den Trends drin. Da ja, bildet sich im Moment so ein bisschen so das Groß nach Klein. Also die Unternehmen versuchen, Mitarbeiter natürlich zu gewinnen, indem sie sagen, ja, wir sind nachhaltig, wir haben nachhaltige Möbel, wir haben ein nachhaltiges Geschäftskonzept. Aber wir merken auch, dass jeder Einzelne was tun will. Ne? Ich sage jetzt mal, es klingt immer so klein, klein und blöd, aber Müll sammeln, keine Shampooflaschen mehr kaufen und sowas. Also das ist eigentlich ganz spannend. Trend 9, wie verändert sich Leadership? Darum wird es ja auch am Freitag bei der schönen Konferenz gehen. Was gibt's da alles? Und da, ohne jetzt was vorherzusagen oder aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich frage mich seit vielen Jahren, sind diese ganzen Methoden, Frameworks, muss man die wirklich so eng sehen? Ne? Sei es jetzt Scrum und Kanban, sei es aber auch Lego Serious Play. Kann ich nicht das rausziehen, was für mich das Wichtige ist? Und so sehe ich es eigentlich bei Leadership auch. Und last but not least, der Trend 10, Diversität und Inklusion. Diversity wird hoch und runter diskutiert, aber wir merken auch, also ich werde mehr jetzt auch eingeladen zu Talks, wo es auch um Altersdiversität geht, wo es um Neurodiversität geht. Also sprich, wenn wir Themen haben wie Autismus, ADS und so weiter, da gibt es immer mehr Foren zu, ganz spannend. Und da meine beiden Söhne autistisch sind, ich aber auch schon mal einen autistischen Mitgeschäftsführer hatte, kenne ich mich da ganz gut aus. Immer wieder spannend, aber auch zu sehen, welche Herausforderungen da im Arbeitskontext auch passieren. Ja, das so als kleiner Rundumschlag. Ich weiß nicht, ob du nachher in die Notes, Show Notes auch verlinken magst. Ich schreibe ja viel auf meinem diary.digital. Da gibt es auch die Trends. Da ist der erste Trend jetzt veröffentlicht. Aber sehr gerne teile ich diese Trends auch, wenn wir das irgendwie diesen Link verteilen wollen. Die ersten Publikationen sind jetzt gerade raus. Office Rocks hat, glaube ich, gestern was veröffentlicht. Aber da stehen ja keine Geheimnisse drin. Also wer die haben möchte, kann die gerne haben.
Genau, das verlinken wir auf jeden Fall alles unten in den Shownotes. Wir werden auch die Trends nochmal ganz in Ruhe auflisten, falls ihr jetzt nicht mitgeschrieben habt oder so schnell nicht hinterhergekommen seid. Dann könnt ihr das alles gleich in den Shownotes dann nachlesen. Leider, wenn die Folge online kommt, ist die Toolswager Team schon vorbei, von der Susanne spricht. Das heißt, ihr könnt leider den Vortrag nicht mehr hören, aber wir zeichnen es auf. Also ihr könnt es später dann, vor allem im neuen Jahr 2025 wird es dann veröffentlicht, auch später nochmal auf YouTube nachgucken, was die Susanne da zum Thema Leadership erzählt hat. Also zu einem dieser Trends. Deswegen, den klammern wir auf jeden Fall mal heute aus. Über alle 10 können wir eh nicht sprechen, weil sonst wird es, glaube ich, eine Dreifachfolge hier. Lass uns mal so ein, zwei kleine Punkte sprechen und so ein bisschen einsteigen. Wir hatten eben schon das Thema Hybrid Work und Homeoffice versus Büro. Da passt ja direkt dein erster Punkt. Du hast es magnetische Räume genannt. Den Begriff finde ich sehr, sehr schön, weil es gar nicht darum geht, sozusagen eine Anziehung zu schaffen, ins Büro auch zu kommen und dort auch vielleicht lokale Magneten auch zu haben, wie zum Beispiel eine richtig gute Teeküche, so ein Coworking Space innerhalb einer Organisation. Du hast auch so flexible Räume genannt. Also sozusagen Stellen zu schaffen, die Magneten, wo Menschen magnetisch angezogen werden von, und zwar zu dem Zeitpunkt der Arbeitsmethodik, die sie wahrscheinlich gerade brauchen. Also Ruhearbeit, ich will Leute treffen, ich will mich vernetzen, ich will was lernen, etc. Ich will still arbeiten, ich muss konzentriert arbeiten, da gibt es vielleicht andere Magneten, die mich eher hingezogen fühle. ist das auch damit so ein bisschen gemeint, also sozusagen erstmal so diese Attraktivität des Büros auch aufzumachen für die Leute, die noch ins Büro kommen wollen und dann eben halt auch den Nutzen im Büro so zu maximieren, dass sich dieser Aufwand überhaupt ins Büro zu kommen auch lohnt für die Leute. Erklär nochmal so ein bisschen, was dahinter steckt und ja, erklär erstmal, was dahinter steckt, bevor ich weiter die Fragen stelle.
Ja, ich finde den Begriff auch sehr schön, magnetisch deshalb, es hat zwei Hintergründe. Zum einen möchten natürlich viele Firmen, dass ihre Mitarbeitenden ins Office kommen. Das klingt so ein bisschen wieder nach Kontrolle, aber es gibt laut ganz vieler Studien leider zwei Dinge, die digital nicht so gut funktionieren wie Face-to-Face. Das ist Innovationsgeschwindigkeit und Know-how-Transfer. Zwei ganz, ganz wichtige Themen für alle unsere Unternehmen. Das heißt also, es hat schon einen Sinn, dass man in gewisser Weise auch mal im Office ist. Zum anderen finde ich aber auch, wenn man weniger im Office ist, will man diese Quality Time, dann ist es umso wichtiger, dass dieses Office nicht nur funktional ist, sondern auch schön, dass ich mich wohlfühle und dass es genau eben alles das bietet, was ich brauche. Ja, ruhiger Arbeitsort vielleicht, kommunikativer Arbeitsort, Socializing-Möglichkeiten und so weiter. Und hier finde ich, oder was mir am wichtigsten ist an diesem Trend, ist, dass wir wirklich die Wertorientierung, die Ästhetik und die Funktionalität zusammenbringen. Diese Wertorientierung, wir reden alle seit Jahren über Purpose, ja, Simon Sinek fragt immer erst warum. Und Menschen sagen ja auch, sie arbeiten, weil sie diesen Purpose haben. Und viele, die unzufrieden sagen, eben diesen Sinn des Arbeitens sehe ich nicht. Und das sorgt halt für dieses ganze Quiet Quitting und so weiter. So, das heißt, je eher ich den Menschen diesen Magneten geben kann, der auch ihre Werte spiegelt, desto besser können sie arbeiten. Und ich meine, seien wir ehrlich, eine 4-Tage-Woche muss man auch erstmal ermöglichen können. Es geht in Unternehmen nicht nur um Wohlfühlen, ne? Es geht, also ich bin selbst Unternehmer, es geht darum, es muss Effizienz da sein, ne? Aber für mich auch immer gepaart mit glücklichen Mitarbeitern. So heißt übrigens auch mein Buch im Untertitel. Weil ich der Meinung bin, nur beides geht zusammen. Ohne dass wir Geld verdienen, werden wir nichts für die Mitarbeiter anbieten können. Ja, und ohne dass die glücklich sind, wird das Unternehmen nicht funktionieren. So, und darum dieser Trend. Und was ich auch schön finde, wir überlegen auch immer mehr, da kommt wieder Individualisierung raus, wie können wir denn die Mitarbeiter mehr einbeziehen? Ne? Man sagt zum Beispiel, man merkt sich 20% von dem, was man liest, aber 80% von dem, was man tut. Deswegen ist das Tun ein ganz, ganz wichtiger Vorteil. Und da gibt es schöne neue Konzepte, die Mitarbeiter dann ermöglichen, Räume mitzugestalten, Möbel mitzubauen, in Second-Hand-Läden Möbel oder Accessoires mit auszusuchen. Und das, da bekomme ich immer Gänsehaut. Das finde ich einfach so, super, super schön, weil das dann klar ist, dass man sich wohler fühlt. Gerade in einer Welt, die ja hin zu Shared Desk geht, ne? Eben nicht mehr, bös gesagt, die Schluffen unterm Sitz und das Foto der Liebsten auf dem Schreibtisch, ja? Und das finde ich sehr, sehr spannend. Auch das Thema der Feel-Good-Manager, was wir vor vielen, vielen Jahren schon mal hatten, kommt wieder so ein bisschen auf. Und ja, das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Also sowohl technologisch wieder nach vorne zu gehen, wie auch zu sagen, wohlfühlen. Weil dazu gibt es ja auch viele Studien. 80%, mindestens 80%, manche Studien gehen höher, wünschen sich halt ein Wohlfühlgefühl am Arbeitsplatz. Was immer das heißt.
Ja, ich sehe jetzt schon die ersten dieser Führungskräfte, die sagen, ich kann doch nicht meine Mitarbeiter in Second-Hand-Laden laufen lassen und da irgendwas kaufen und die Arbeitszeit dafür dann nehmen. Aber ich glaube, was im Kern dahinter steckt, ist, dass es einen Wohlfühlfaktor geben muss, warum die Leute ins Büro kommen sollen. Und das ist nicht, weil sie dort automatisch produktiver sind oder weil sie da irgendwie einen zweiten Bildschirm haben. Das sind alles technische Ausstattungsdinge, darüber kann man sprechen und das ist auch wieder ganz individuell, ob jemand das braucht oder nicht braucht, hängt von der Rolle ab etc. Sondern es geht darum, es muss für mich einen coolen Grund geben, ins Büro zu kommen. Und ich muss da Spaß dran haben, in diesem Büro zu sitzen. Und es muss auch noch besser sein als mein Zuhause. Und ich würde jetzt einfach bei den meisten Leuten unterstellen, dass sie sich im Zuhause sehr wohlfühlen und dort in der Küche, im Arbeitsbüro oder wo auch immer sie dann arbeiten, in der Regel schon sehr, sehr wohlfühlen. Und damit muss man sich immer challengen als Organisation. Warum ich aufstehen sollte aus diesem schönen Wohlfühlzimmer, vielleicht habe ich noch einen Kamin zu Hause jetzt hier im Winter, dann will ich vielleicht erst recht nicht gehen, warum ich aufstehen sollte, ins Büro zu kommen, um dort besser arbeiten zu können, als ich das zu Hause gerade kann. Und das ist, glaube ich, im Kern, der wahrscheinlich dahinter steckt, den du angesprochen hast. Man muss irgendwie ein attraktives Büro schaffen. Was das bedeutet, hängt auch natürlich wieder sehr individuell von der Organisation ab, von den einzelnen Personen, von den Teams, von den Rollen, die sie gerade wahrscheinlich ausführen. Da muss es wahrscheinlich auch mal ganz unterschiedliche Punkte geben, was mich so ein bisschen zur nächsten Frage führt. Welche Magnete sollte es denn geben? Vielleicht kannst du mal so 2, 3, 4 wichtige Anziehungspunkte innerhalb des Bürogebäudes, nenne ich es jetzt einfach mal, skizzieren, die Organisationen helfen. Also muss es eine coole Teeküche geben? Muss es einen Spielraum geben, wo sowas wie Design Thinking stattfinden kann? Also welche einzelnen Magnete sollten die Organisationen bauen, die die Mitarbeitenden anzieht?
Das ist wieder so ein bisschen Schublade, ne? Weil es gibt natürlich 1000 Möglichkeiten. Und ich sage deswegen Schublade, weil ich habe gestern einen Podcast gehört. Da hat eine Firmenchefin gesagt, sie findet ja diese Kaffeeküchen völligen Humbug. Sie möchte ja, dass ihre Teams miteinander, keine Ahnung, sich in Airbnb mieten und sich da regelmäßig treffen. Ich finde Kaffeeküchen oder beziehungsweise die Kaffeemaschine, um Serendipity zu ermöglichen, ganz, ganz wichtig. Also ich weiß, in meiner ersten, also ich glaube, das war noch bei Syzygy, da haben wir in einem Gebäude wirklich am Ende der Gänge Löcher in die Wand geschlagen, Fenster eingebaut, um da eine Kaffeemaschine hinzustellen, die auch schön am Licht ist, um es Leuten zu ermöglichen, miteinander zu sprechen. Und irgendwann wird eben dann nicht über die Eintracht gesprochen, sondern über irgendwelche Themen, die man vielleicht nach vorne bringen könnte. Also ich halte das weiterhin für einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Aber da hängt so viel dran, ne? Also es muss Begegnung ermöglicht werden. Es muss auch das Mindset da sein, dass jemand auch auf einer Couch mal sitzen darf, ne? Was glaubst du, wie viele Leute mir schon gesagt haben, oh Susanne, ich kann mich doch nicht auf die Couch setzen, Kaffee trinken. Der Chef denkt, ich schaffe nichts, ja? Also auch da. Ich glaube, solche Zonen zu schaffen, also Multispace als Konzept, was dahinter steht, ist ja von Fraunhofer irgendwann mal geprägt, was sagt, man findet zu jeder Aufgabe den Platz, den man wirklich dafür benötigt. Also um den Kaffee zu trinken, zu recherchieren, vielleicht die Couch, vielleicht ein Napping Room, um sich auszuruhen, eine Quiet Zone, natürlich die Meetingräume und so weiter. Da immer individuell schauen, was braucht die Firma, ne? Welche Leute hat die an Bord? Nochmal einen Punkt zurück. Dieses Wohlfühlen ist so wichtig, weil viele Firmen in der Vergangenheit haben gedacht, ich kaufe einfach mal das Teuerste vom Teuersten, ne? Haben die weißen Schreibtische, die schwarzen Stühle jeweils Tausende von Euro gekauft. Und das ist einfach, stell dir vor, du gehst durch so einen Gang, ne? Und das habe ich erlebt, bei großen Konzernen, weiße Schreibtische, schwarze Stühle, nichts an den Wänden, da will niemand arbeiten, das ist total lieblos. Und da zu schauen, und da bin ich wieder bei der Frage zurück, ne? Was können wir tun, was brauchen die Menschen, was passt aber auch zu uns, ne? Zu sagen, also ich hatte bei Apple ja sozusagen die Kinder-Company, da haben wir auf den Fußboden Rasen gelegt und haben einen Rasenmäher hingestellt, ne? Haben große Flugzeuge von der Decke hängen lassen, hatten natürlich Spielecken für die, die ihre Kinder mitgebracht haben. Das würde jetzt zu einer großen Mediaagentur überhaupt nicht passen oder gar zu einer FAZ. Ja, da hatten wir schönen Holzboden, hohe Räume, intellektuelle Gespräche. Das ist was ganz anderes, ne? Und ja, ich glaube, darauf kommt es an.
Ja, ich glaube, da muss auch jeder für sich selber was finden. Also gerade diese Teeküchen bei uns sind die so Gold wert. Ich bin auch immer sehr gerne im Büro, auch nicht jeden Tag, aber zumindest die meiste Zeit, weil ich jetzt auch nicht weit weg wohne hier. Und ich hole mir nie alleine einen Kaffee. Also in der Regel kommt immer ein Kollege, eine Kollegin mit. Und klar, wir reden auch mal über was Privates, das bleibt natürlich nicht aus, dafür ist man ja auch Mensch. Aber wir reden auch ganz häufig über die Arbeit, wo es heißt, hey, ich habe heute Morgen mit dem Kunden telefoniert, der hat mir gerade das erzählt. Ach, echt cool, ich habe auch gestern mit dem Kunden telefoniert und der hat mir was das erzählt und so weiter. Und zack, kommt man irgendwie zu einem Thema. Oder hey, ich bin nächste Woche auf der Konferenz, da geht es um das Thema. Ach echt, mein Kunde hat mir erzählt, der kommt da auch hin, willst du den mal treffen? Also es kommt immer irgendwas zustande, wo man merkt, hey, cool, hätte ich niemals mitbekommen, wenn wir jetzt hier gerade nicht einen Kaffee getrunken hätten, weil es hätte gar nicht diesen Austauschraum dafür gegeben. Es hätte kein Meeting gegeben, es hätte kein Chatraum gegeben, wo man das reingeschrieben hat, weil diese Information so flüchtig, so meta ist, dass wir nie darüber gesprochen hätten. Klar, es gibt ganz viele operative Dinge, die natürlich dann auch asynchron irgendwie sauber dokumentiert werden müssen, wo man viel auch vor allem in der hybriden Welt dran arbeiten kann. Aber es gibt trotzdem ganz viele kleine Themen, die einfach nicht entstehen oder die nie entstanden wären, wenn man das jetzt nicht gemacht hätte. Und bei uns ist es halt die Teeküche, weil wir da eine coole Kaffeemaschine stehen haben und auch ein paar Lounge-Möbel, wo man sich dann im Zweifel nochmal schnell 2 Minuten auf einen Sofa setzt oder auf einen Sessel setzt und dann noch kurz weiterredet, den Kaffee leer trinkt und danach halt wieder weiterarbeiten geht. Aber das kann für jede Firma was anderes sein. Vielleicht ist das der Kicker, vielleicht ist das der Obstkorb, wo dann alle sich drum versammeln und einen Apfel essen. Ich weiß es nicht. Die Raucherecke ist ja auch so ein Thema, wo sowas mal passiert. Wobei die Anzahl der Raucher ja zum Glück ein bisschen zurückgegangen ist. Aber es gibt sozusagen ganz viele Stellen, wo sowas passieren kann. Also diese Magneten, die die Leute so ein bisschen anziehen, dort sind. Da muss man natürlich auch gucken, dass natürlich auch die richtigen Leute dann da vor Ort zusammensitzen können. Wenn man jetzt wirklich so rein Desktop-Sharing hat und ich buche mir halt irgendeinen Platz und dann, weiß ich nicht, sitzen da so weit gestreute Organisationsbereiche nebeneinander, die dann nie etwas miteinander zu tun haben, kann auch mal zu Früchten führen, aber in der Regel werden die nicht groß miteinander ins Gespräch kommen, weil das interessiert den einen und den anderen dann halt eben gar nicht. Und dann passiert halt auch nichts. Also da muss man ein bisschen drauf gucken, wo schafft man die Magnete und welche Teams, welche Menschen setzt man dorthin und wo macht das dann auch Sinn, dass Leute sich ja eben entsprechend anziehen können. Und ich glaube auch, dass es Sinn macht, ganz viele kleine Magneten zu bauen und gar nicht so große, damit eben diese kleinen Austauschmöglichkeiten lokal auch entstehen können.
Zwei Dinge dazu. Wir haben uns ja auch beim Kaffee gesprochen und haben gesagt, wir könnten mal einen Podcast zusammen machen.
Genau.
Und ganz interessant, du hast jetzt gerade gesagt, bei uns ein paar kleine Magneten, bei uns ist die Kaffeeküche. Und das Schöne und das wirklich, und da bekomme ich wieder Gänsehaut, Tolle an magnetischen Räumen ist, dass wenn ich die Räume so gestalte, wie das meinem Team gut tut, dann ziehe ich genau die richtigen Leute halt auch an. Ne? Und der War for Talents, der ist da. Wir reden nicht von Fach- und Führungskräftemangel, sondern wir reden in verschiedenen Branchen über Arbeitskräftemangel. Ne? Also ich, pro Branche natürlich verschieden, aber auch da stellt man damit sicher, was ein ganz toller Nebeneffekt ist, dass ich die Leute bekomme, die auch zu mir passen. Also wertebasiert, und das ist sehr schön.
Ja, definitiv. Da kann man auf jeden Fall noch ewig drüber weiterreden, wie cool so ein Büro wie cool so ein Büro sein muss, damit ich da auch wirklich hinkomme, damit es mich magnetisch anzieht. Ich möchte aber gerne mal einen anderen Begriff aufgreifen. Du hast es New Work genannt. Vielleicht erstmal so ein bisschen die Frage, müsste das Thema New Work nicht eigentlich über alle Trends so ein bisschen hinwegstehen, weil das Thema Leadership vielleicht nicht so richtig ist, nicht so 100% im New Work-Kontext geklärt, aber Büroräume, der Mensch im Mittelpunkt, Upscaling, Nachhaltigkeit, Diversität, Inklusion, das sind ja alles irgendwie Punkte, die sich auch in der Philosophie von New Work widerspiegeln. Wäre das sozusagen nicht eigentlich so ein Trend, der über den Trend so drüber stehen müsste?
Verstehe ich. Man könnte auch sagen, ist New Work nicht eigentlich die Basis?
Zum Beispiel,
aber ja. Wir sind da so ein bisschen im ambivalenten Feld. Ne? Also ich sagte eben, zwischen Haltung und Buzzword liegt irgendwie gutes neues Arbeiten. Und schön, dass du es beschrieben hast. Ich hatte ja von dieser Wolke gesprochen, die ich oft in meine Präsentationen einbaue. Und man kann natürlich sagen, naja, zu New Work kann auch der Überpunkt sein, der Umbrella, wie man neudeutsch so sagt. Und darunter liegen Leadership und KI und so weiter. Aber es ist genauso auch umgekehrt. Ne? KI zum Beispiel, um nochmal gerade eins meiner Lieblingsthemen zu nennen, shaped halt auch, also verändert auch New Work, verändert das Arbeiten. Genauso die neuen Strömungen in Leadership oder dass wir eben mehr jetzt in Richtung Persönlichkeitsentwicklung gehen. Ne? Ich habe vor ein paar Wochen neue Dienstleistung ins Leben gerufen, die Kurzwahltaste, die ein Management-Mentoring-Programm ist. Das ist eigentlich was ich schon immer tue, aber ich habe dem Baby jetzt meinen Namen gegeben. Also da begleite ich Geschäftsführer, Gründer und Führungskräfte in all ihren Themen rund um ja, Change, Transformation, New Work. Und auch in den Begriffen siehst du schon, was ist Change, ne? Was ist Transformation, was ist New Work? Die beeinflussen sich so gegenseitig, dass du die gar nicht so wirklich auseinanderdividieren kannst. Ne? Natürlich mit meinen Kunden und Kundinnen greife ich natürlich immer die Themen raus, die sie gerade betreffen, ne? Also wo sie sagen, ja, ich komme hier in dem Leadership-Thema nicht weiter oder ich will hier ein neues Geschäftsmodell aufbauen. Aber dann schaut man sich eigentlich so viele Themen gleichzeitig an und dann ist New Work wirklich eins davon. Es ist sicherlich ein wichtiges, aber es ist auch leider so schwer greifbar, fassbar. Es wabert fast so ein bisschen, ne?
Das heißt, es gibt eine sehr starke Wechselwirkung zwischen eigentlich all diesen 10 Trends. Man kann die zwar separat betrachten, wenn du sagst, hey, ich will jetzt nur die Büroräume schön machen, okay. Aber eigentlich ist es besser, sie alle miteinander in irgendeiner Form auch in Einklang zu bringen. Was mich so ein bisschen in die nächste Frage leitet, wer in den Organisationen sollte denn an diesen Trends arbeiten? Und klar, alle ist jetzt eine valide Antwort wahrscheinlich. Aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen skizzieren, so, hey, wenn die Leute jetzt da draußen zuhören, sind vielleicht gerade im Personalbereich, in der Organisationsentwicklung, in der IT. Wer sollte jetzt so ein bisschen hellhörig werden und sagen, okay, von der Susanne sollte ich mich mal aufschlauen lassen oder nochmal irgendwie die Details auch dazu lesen? Wer sollte sich damit beschäftigen?
Alle? Nein, Auch da hängt es wieder, auch wenn ich mich wiederhole, hängt es von der Organisation ab. Ne? Also wir brauchen ein gewisses Commitment. Und leider ist es in vielen deutschen Organisationen leider immer noch top-down. Das heißt also, bei mir beschäftigen sich eher der Vorstand oder die Geschäftsführung mit den Themen. Dann wird es weitergegeben in die Führungsebenen und dann geht es zu den Mitarbeitenden. Ich finde aber, wenn man merkt, dass es in einem Unternehmen nicht vorwärts geht, finde ich so eine Graswurzelbewegung sehr, sehr schön, zu sagen, hey, lasst uns doch mal aufstehen, lasst uns mal versuchen, zu den Themen einfach nach vorne zu gehen. Generell finde ich halt, wir sollten einfach mal machen, ne? Also uns auf den Weg machen, weil sich ärgern, negativ sein, bringt halt gar nichts. Ne? Also ich hatte mir das Thema Positivität eigentlich für das Ende aufgehoben, weil es immer auch meine letzte Folie ist sozusagen. Ich glaube, dieses halbvolle Glas Wasser zu sehen, ist da ganz, ganz wichtig. Also dass man, egal wo man in der Organisation steht, um deine Frage nochmal abzurunden, nach vorne gehen und auch nicht mehr wie früher so dieses Riesenziel vor Augen zu haben, oh Gott, wie soll ich das je erreichen, sondern auch eher agiler zu arbeiten, eher in Smart Steps zu schauen, hey, kleine Erfolge kann ich auch feiern, ne? Wo kann ich denn irgendjemanden überzeugen? Ja,
ja, also okay. Antwortet das deine Frage? Ja, also ich glaube, es alle wahrscheinlich ist die pauschale Antwort. Und ja, ich bin auch dafür, ein Fan davon, dass auch kleine Bewegungen, lokale Veränderungen auch sehr stark helfen können. Und da müssen Teams manchmal wahrscheinlich auch einfach ein bisschen mutig sein und einfach Dinge auch mal ein bisschen ausprobieren. Hängt natürlich auch immer sehr stark mit der Organisation ab, ob sie das dürfen, wie viel Kontrolle gibt es da, was hängt da mit dem Budget zusammen, welche Ziele haben sie, genau. Welche Auslastung haben sie auch gerade und haben sie die Kapazitäten dann auch solche Veränderungen herbeizuführen. Das ist auch mal so ein bisschen nicht ganz so einfach. Aber ja, Grassroot-Bewegungen sind auf jeden Fall immer eine sehr schöne Sache, gerade wenn man sagt, hey, ich will wirklich mal was verändern und ich sehe die Chance des halben Glases, da noch was reinzufüllen. Dann kann man das auf jeden Fall mal versuchen zu ergreifen dann auch. Was mich vielleicht noch so ein bisschen so zum Abschluss zu der Frage bewegt, wie gut siehst du Organisationen zu den Trends gerade so aufgestellt, auch wenn du so ein bisschen in die Vergangenheit guckst, also jetzt rein dein Bauchgefühl, wenn du jetzt mal so Daumenpeilung sagst, so hey, wie gut haben die Organisationen das, bleiben wir vielleicht mal einfach in so ein bisschen in Deutschland, wenn du sagst, so müsstest jetzt mal so schulnotenmäßig verteilen, so bringst jetzt mal so ein bisschen die Vergangenheit rein, denkst so, ja okay, in dem einen Jahr haben wir es irgendwie so relativ gut gemacht, da haben wir eine 2 geteilt, in einem Jahr haben wir es relativ schlecht gemacht, da war es eher eine 4 oder eine 5. Wie gut sind wir für 2025 aufgestellt in den Organisationen, diesen Trends auch ja zu erfüllen, beziehungsweise auch stark daran zu arbeiten? Ich glaube nicht, dass wir sie irgendwie abschließen können, dass man irgendwie einen Haken am Ende 2025 dran machen kann, aber vielleicht mal so ein Bauchgefühl. Ist es jetzt ein einfaches Thema für die Organisation oder ist es eher ein sehr großes Streckthema für die Organisation?
Ohne dir zu nahe treten zu wollen, ich glaube, es ist die falsche Frage. Für mich ist die Frage, wollen die das?
Können wir auch so rumstellen, ja.
Ja, der Amerikaner würde sagen, it depends. Also ich kenne sowohl Konzerne, die unglaublich weit vorne sind, die sich extrem bemühen, wo die Führungskräfte, wo die Vorstände, Geschäftsführer super, super hinter allem stehen. Die haben auch Themen, die haben auch Probleme und Herausforderungen. Dann heißt es immer, na ja, gut, die großen Konzerne können es auch machen, die haben ja so viel Geld. Ich kenne genauso aber auch die kleinen Unternehmen, bei denen New Work, ich sage jetzt mal, ganz automatisch funktioniert, weil sich eben die Gründer oder Geschäftsführer darum kümmern, ne? Zu sagen, hey, wie geht's denn meinem Mitarbeiter? Die wissen auch, wie heißen denn die Kinder meines Mitarbeiters? Die wissen auch, wenn da mal der Haussegen schief hängt. Ne? Das klingt jetzt alles so nach rührselig und so weiter. Aber auch da sind wir auf dem Weg. Ich wurde, glaube ich, vor 4 Jahren, ist es bestimmt her, mal bei einer Messe gefragt, ah, Susanne, kannst du mal über Gefühle im Businessleben reden, weil du bist ja eine Frau. So. Gefühle im Business, also man muss diese Emotionalität, diese Gefühle muss man nicht mehr so verstecken. Es gibt inzwischen auch eine Ziffer für Burnout. Wir können auch Krawatten weglassen. Das ist mehr die Dudes-Kultur. Da tut sich ja schon richtig viel. Aber trotzdem, glaube ich, sind die Organisationen nicht einheitlich aufgestellt, sondern sie stehen alle an einem anderen Punkt. Und genau da müssen sie entweder abgeholt werden oder ab da dürfen sie sich weiterentwickeln. Du kannst gerne tiefer reinfragen, aber ich glaube, es gibt da, und dann muss man auf Beispiele gehen, dann muss man sagen, okay, wie funktioniert es bei denen? Ja, und gut aufgestellt sein ist auch nochmal wieder so, wenn wir über Prozesse reden und über all das, was auch im Außen passiert, ne, was mit Wettbewerb passiert, was mit den Kriegen passiert, was auf dem Arbeitsmarkt passiert. Da muss man sich immer, immer wieder als Unternehmen auch drauf einstellen. Deswegen, ich glaube, die Themenvielfalt, also sprich, wir sind immer noch in der VUCA-Welt, wir haben immer noch eine Riesenkomplexität, da die richtigen Prioritäten für sich zu finden. Und deswegen sagte ich, man muss es auch wollen. Und man muss auch sehen, genau wenn ich das tue, wird sich meine Effizienz, wird sich meine Produktivität erhöhen, werden meine Mitarbeiter glücklich und ich werde erfolgreicher sein.
Ja, kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Es war auch eine sehr provokative Frage, zu fragen, ob du das einsortieren kannst. Mir geht es einfach nur so ein bisschen auch darum zu gucken, okay, wo stehen wir denn? Was sind so Empfehlungen? Sollte ich jetzt auch mal mich mal wirklich hinsetzen und auch mal Gas geben und wirklich mal auch nochmal reflektieren und sagen, hey, so wie es vielleicht die letzten 1-2 Jahre vielleicht auch gelaufen ist, kann es vielleicht nicht weitergehen. Ich weiß, sehr viele Organisationen stecken auch in so einer Transformation so ein bisschen fest. Wir haben sehr viele Branchen, die auch gerade leider durch externe Einflüsse, zum Beispiel auf die Automobilbranche gucken etc., dann auch sehr stark am Schwanken sind, die auch nicht wissen, wie die nächsten Jahre wirklich weiterlaufen. Da sind wir voll in der VUCA-Welt. Das ist gerade so hochkomplex, so ungewiss. Da können keine Entscheidungen für die nächsten 3 Jahre getroffen werden, sondern man weiß nicht, was nächstes Jahr passiert. Man weiß nicht, was nächstes Jahr in den USA jetzt passiert, ab Ende Januar. Da weiß man nicht, was in China vielleicht drüben auch noch weiter passiert dadurch dann. Da kann man keine Entscheidung treffen. Und wir sind jetzt im November und ich weiß nicht, was ich Ende Januar im Endeffekt entscheiden soll, weil ich nicht weiß, wie der Weltmarkt dann aussieht. Und dann sprechen wir noch nicht mal von 2-3 Monaten hier an der Stelle. Und das macht es ja so kompliziert für die Organisation. Deswegen auch meine Frage, wie gut sind wir so ein bisschen da aufgestellt? Wie gut schaffen wir es denn auch, diesen Trends, die du aufgestellt hast, zu folgen und daran auch wirklich zu arbeiten? Und wie viel beschäftigen wir vielleicht uns dann doch auch noch mit uns selbst oder stecken vielleicht fest oder verpassen vielleicht auch die Chancen, an den richtigen Themen zu arbeiten? Das war so ein bisschen die Tendenz oder die Frage, in die ich dann reingehen wollte.
Hätte ich besser auch nicht sagen können, als du jetzt zusammengefasst hast.
Ja, wir merken, die Welt ist kompliziert, die Welt verändert sich regelmäßig, es gibt keine Dinge, die wir voraussagen können, wir wissen nicht, was nächste Woche passiert. Was wir auf jeden Fall machen können, ist daran zu arbeiten, die Menschen in den Brennpunkt zu stellen, wie du es gesagt hast, Räume zu schaffen, in dem Austausch stattfinden kann, aktuelle Trends auch zu beleuchten, zu überlegen, was bedeutet das für mich? Und auch du hast dir jetzt wieder, wie viele meiner Gäste auch schon, kein Modell vorgeschrieben und gesagt, so muss es aussehen. Es muss nicht 4-Tage-Woche sein. Es muss nicht ein hybrides Modell geben. Es muss nicht das, das und das sein. Sondern du hast ja auch sehr explizit gesagt, mit welchen Themen man sich beschäftigen soll und welche Fragen man sich stellen soll. Und dabei können wir, glaube ich, auch wieder bleiben und das vor allem auch als Inspiration noch mal ein bisschen mitgeben. Hinterfragt euch, stellt euch Fragen, überlegt, wie ihr sein wollt, arbeitet an eurer Vision, arbeitet an eurer Strategie, bindet die Mitarbeitenden ein und überlegt, wie ihr am besten auch noch unter Diversitäts- und Inklusionspunkten mit anständigem Leadership-Themen unterm New Work die Leute so alignen könnt, dass sie eben halt auch Spaß bei der Arbeit haben, weil sie eben eine Veränderung herbeiführen können, weil sie eben ja an der Wertschöpfung arbeiten können und nicht irgendeinen, ja, jetzt nicht aussprechen, aber irgendein etwas machen, was sie nicht tun sollten, um es vorsichtig zu sagen, bindet die Leute da ein und ja, lest auf jeden Fall die Trends von der Susanne nochmal im Detail. Wir werden alles unten in den Shownotes verlinken. Ich sage schon mal vielen herzlichen Dank, Susanne, dass du da warst und die Abschlussworte vielleicht noch mit einer Empfehlung oder einem kleinen Impuls nach draußen gehören auf jeden Fall nochmal dir.
Ja, vielen Dank. Es hat super viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Da ich jetzt mein Pulver bezüglich des halb vollen und halb leeren Glases schon verschossen habe, möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz was sagen, was meine Oma mir immer mitgegeben hat. Ich habe sicherlich keine rosa Brille auf, obwohl ich auf meinem Schreibtisch immer eine liegen habe. Aber man hat immer viele Sprichwörter früher gehabt und da hat man auch gesagt, wie du in den Wald reinrufst, so schallt's raus. Ganz großes Thema. Und lächle jemanden an und du bekommst ein Lächeln zurück. Und ich glaube, dieses in kleinen Schritten und sich an kleinen Dingen freuen und die Welt ein bisschen besser machen, wird auch dafür sorgen, dass wir einfach effizienter, erfolgreicher und mehr nach New Work arbeiten dürfen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und da würde ich mich freuen, wenn alle, die uns jetzt zugeschaut oder zugehört haben, darüber nochmal nachdenken und einfach mal ein bisschen was ausprobieren und mal einen Schritt gehen und in Smart Steps sich an den kleinen Erfolgen freuen, die dann automatisch kommen werden. Und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne. Dann haben wir die Welt hoffentlich heute ein bisschen besser gemacht oder zumindest ein Stück in die richtige Richtung entwickelt. Wenn ihr jetzt Lust habt, mit der Susanne da nochmal tiefer in den Austausch zu gehen und zu sagen, hey Susanne, komm doch mal vorbei und red mit uns über magnetische Räume hier im Detail oder wie KI bei uns funktionieren sollte, dann findet ihr auf jeden Fall alle Informationen zur Susanne, wie ihr sie erreichen könnt, unten in den Shownotes und natürlich auch nochmal die ganzen Trends entsprechend aufgelistet. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich würde mich total freuen, wenn ihr ein bisschen Feedback auch da lassen würdet. Wenn ihr uns jetzt gesehen habt auf YouTube zum Beispiel, vielleicht gerne in den Kommentaren oder über ein Like oder abonniert sehr gerne den Kanal, weil das ist dann die Wertschätzung, die ich dann bekomme oder auch das Team von uns hier bekommt, dass wir merken, hey, ihr habt etwas von diesen Themen. Ihr dürft mir aber auch sehr, sehr gerne auf LinkedIn direkt schreiben oder unter modernwork@seibert.group und mir da gerne euer Feedback oder Fragen einfach teilen. Vielen Dank, Susanne. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und euch da draußen noch einen schönen Tag. Ciao.
Vielen Dank. Ciao, ciao.